Ja, also was wir da jetzt gerade gehört haben, das war ein Klangbad durch die Waldprotokolle. Die Waldprotokolle, für die hier Anwesende, die das nicht kennen, das war ein Projekt von mir im Jahr 2013. Und es war ein Ausdruck einer inneren Notwendigkeit mit der Auseinandersetzung mit der Überwachung, die ich über die Jahre, die das Internet entstand, und so alt bin ich ja schon, dass ich das Internet habe entstehen sehen, gesehen habe und ich immer als Paranoiker irgendwie von meinem Umfeld bezeichnet wurde, weil ich da eben sah und auch mitgeteilt habe, wie viele Möglichkeiten der Überwachung über das Internet entstehen. Und als dann die Snowden-Affäre oder die Veröffentlichung vielmehr ja dann im Frühjahr 2013 hochkam, waren also meine schlimmsten Befürchtungen plötzlich Realität. Und es war wirklich so, wie ich dachte und wie ich befürchtete. Und da habe ich als Künstler einen Weg gesucht, für mich selbst eine Auseinandersetzung zu schaffen, überhaupt mit dieser fast unlösbaren Problematik und natürlich auch eine Veranschaulichung zu schaffen, um diese im Verborgenen stattfindende Überwachung für die Menschen sichtbar oder deutlich zu machen. Und mir kam der Gedanke, eben in den deutschen Wald zu gehen, der für uns Deutsche eben vor allem so nicht erst seit der Romantik so ein Ort des Rückzugs und des Schutzes ist und der Ursprünglichkeit und was so für die Deutschen der Wald ist, ist für die Schweizer die Berge. Also es ist so ein sehr starkes Symbolbild und so war also mein Gedanke, ich gehe in den Wald und höre den Wald ab und vernichte damit sozusagen den letzten Ort, in dem man ungestört sich glaubt oder ungehört zu sein scheint oder in dem vor allem ja auch Technik fern ist oder fern zu sein scheint, insofern man kein Smartphone dabei hat. Und ich bin dafür dann ein bisschen über Deutschland gegangen und bin in die Eifel gegangen und in den Schwarzwald und in den Bayerischen Wald und habe also da auch experimentiert ein bisschen mit verschiedenen Aufnahmetechniken und habe mich da hinter Büschen und Bäumen versteckt und mit ganz kleinen Mikrofonen. Später habe ich dann eigentlich eine ganz gute Lösung gehabt mit so einem sehr kleinen Kondensatormikrofon, eben vorbeigehende Spaziergänge aufzuzeichnen. Mir ging es nie darum, tatsächliche Gespräche zu bekommen, also jetzt mich an festen Orten zu installieren, wo Menschen sitzen, meinetwegen Parkbänke oder Grillplätze oder sowas, sondern mir ging es darum, dieses Vorbeigehende, dieses, wenn möglich, ein Gespräch natürlich, das war mir, hätte ich gerne gehabt, habe ich manchmal auch dann geschafft, diese Geschichten ohne Anfang und Ende zu finden, die also eigentlich weniger darum, wo es mir weniger darum ging, tatsächlich zu überwachen, sondern eben Sprachfetzen und Geräusche aufzuzeichnen. Und ich habe dann 22 Protokolle gefunden, sage ich jetzt mal, oder aufzeichnen können, die ich dann als Provokation in das Internet gestellt habe. Was sehr wichtig war, das Internet, weil es ja auch die Schnittstelle zwischen eben analogen und der digitalen Welt ist, weil es ja genau der Ort ist, wo wir das Analoge in das Digitale tragen und wo wir sozusagen ja auch unsere geschützte analoge Welt öffentlich machen. Und so war natürlich das Internet die wichtigste Schnittstelle, um die Waldprotokolle zu veröffentlichen. Ja, wie ich gerade schon sagte, mir ging es eben um die Veranschaulichung unseres Verlusts der Privatheit und ich wollte eben das Verborgene sichtbar machen, wie ich gerade schon sagte, und dafür erschien mir eben dieses Symbol des Waldes ganz genau eigentlich der richtige Ort und das hat auch nachher die Menschen sehr aufgeregt, womit ich eigentlich gar nicht so gerechnet hatte, dass es die Menschen so aufregt, aber es hat sie doch wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und wir können hier mal ein Klangbeispiel hören nochmal. Ja, das war eines der beeindruckendsten für mich, weil es wirklich anscheinend ein sehr privates Gespräch gewesen sein muss und man da so einen ganz, ganz winzigen Einblick bekommt eben in was sehr Privates und das so im Vorbeigehen wieder entschwindet. Ja, was passiert ist als Reaktion dann eigentlich von dem Publikum, war eben, dass mich jemand anzeigte, der nicht betroffen war, aber der eben gesagt hat, du hast Paragraph 201 StGB verletzt, nämlich die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Gott sei Dank zu meinen Gunsten am Ende dieser Ermittlungen, denn die haben sozusagen die Kunstfreiheit gelten lassen und haben gesagt, gut, deine Absicht war nicht wirklich, dass die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes zu zerstören, weil du ja auch keine ganzen Gespräche aufgenommen hast, sondern deine Absicht war ja eben auf die Überwachung hinzuweisen, auf künstlerische Art und Weise. Und insofern bin ich also aus dieser Staatsanwaltschaft-Ermittlung wieder herausgekommen, unbeschadet. Aber es ist eben interessant, dass mich privat jemand angezeigt hat und letzten Endes natürlich das angezeigt hat, was unser eigener Staat in Form des BND oder eben die NSA eben tatsächlich mit uns ja machen. Und es gab auch viele Zuschriften und Diskussionen, die ich mit Leuten geführt habe, die mir dann vorgeworfen hatten, ja, du bist ja überhaupt nicht besser, du machst ja dasselbe oder der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und wie kannst du uns denn abhören und durch Abhören aufmerksam machen und du darfst das nicht? Und auch in Radiointerviews hat man mich da sehr spitz drauf gestoßen, hat gesagt, ja, du machst ja dasselbe. Und es war also interessant, dass ich sozusagen als Künstler, als einzelne Person mit Adresse und einem Namen angreifbar war und das die Menschen wirklich aufgeregt hat und im Verhältnis dazu eben das, was von staatlicher Form von Überwachung passiert ist, die Leute sozusagen hinnehmen. Ja, das ist also diese seltsame Ambivalenz, die da eben in den Wahlprotokollen zutage getreten ist. Ja. Ja, 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 das ist dann bezeichnend. Also ich bin mit einigen in Dialog gegangen, manche per E-Mail oder manchmal auch in Gesprächen und die haben dann immer sehr auf die juristischen Aspekte gezeigt und haben immer gesagt, naja, aber das ist das Gesetz und das hast du gebrochen und du kannst nicht Leute abhören und das geht nicht und du hältst dich ja auch nicht ans Gesetz und das, ich habe dann einfach gesehen, dass man sozusagen an die Grenze der Diskussionsmöglichkeit mit diesen Leuten kommt, weil wenn die natürlich auf eine rein juristische Problematik fokussieren und dann Augen und Ohren verschließen vor der tatsächlichen Aussage meines Projekts und sich sozusagen mit der tatsächlichen Problematik gar nicht mehr auseinandersetzen wollen, ja, dann kann ich sozusagen dem ja auch nichts mehr hinzufügen und keine Plattform des Diskurses schaffen. Ja, wer nicht mitdenkt, der fliegt raus sozusagen. Ja, also
meine Frage wäre ja dann sozusagen, was machst du denn? Also wenn dich das so aufregt, was machst du denn gegen diese andere Überwachung? Ne? Also das so, du zeigst mich hier an, aber sozusagen, aber wo ist deine Anzeige gegen den Staat, der noch viel schlimmer da agiert? Also das wäre sofort die direkte, was ist das für eine Verhältnismäßigkeit?
Ja, aber natürlich macht er nichts. Das ist dann ein Vorwurf gegen den Vorwurf setzen. Das ist so keine Form der für mich keine Form der Diskussion, weil es dann so Killer-Phrasen sind. Also ich habe versucht, mein Projekt sozusagen plausibel zu machen und zu sagen, naja, schau, aber du hast dich ja aufgeregt und das ist ja genau das Problem, dass du diese Ambivalenz dich zwar gegen mich wehrst, aber gegen die Überwachung nicht wehrst. Habe ich auch geschrieben natürlich, ich hoffe, Sie haben ebenso die Bundesregierung angezeigt und so, aber das verläuft dann ins Leere, weil ja, es gibt auch gute Beispiele, wo Leute dann gesagt haben, ja, vielen Dank, du hast uns zum Nachdenken gebracht, toll, dass du's, also die am Ende dann doch gesagt haben, ja toll, es ist doch gut, wir haben jetzt diskutiert und da ist was entstanden, was vorher nicht da war. Ja, das schon. Ne? Gut, brauche ich hier, glaube ich, nicht zu sagen, steht jetzt hier einfach in meinem Pfeil, dass die Geschichte der Überwachung, wenn man Foschepot gelesen hat, Überwachtes Deutschland, haben bestimmt viele gelesen oder kennen das Buch. Oder kennen es nicht so viele, wie ich jetzt annehme. Wer kennt Überwachtes Deutschland? Ja gut, nicht alle. Immer sage ich es ganz kurz. Die Überwachung hat in Deutschland ja sozusagen seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 quasi eigentlich eine Tradition und man muss sie fast als strukturbildenden Prozess betrachten. Ob das jetzt ein strukturbildender Prozess unserer Demokratie ist, ist, sagen wir mal, eine gewagte These. Fakt ist ja aber, dass eben die Alliierten, nachdem das Grundgesetz gemacht wurde und eine Verfassung geschaffen wurde, sich selbst sozusagen aus dieser Verfassung herausgenommen haben und haben den Deutschen quasi mitgeteilt, macht ihr eure Grundgesetz, macht ihr eure Verfassung und wir überprüfen das aber, weil wir müssen ja als Siegermacht und mit so komplexen Leuten wie ihr, die so seltsame Diktaturen da aufgebaut hatten, müssen wir überprüfen, ob alles gut läuft. Und vielleicht verständlich auf dieser Historie, die wir hatten, aber das ging eben immer weiter und es hat sich dann sozusagen weiter etabliert und mündete ja 68 darin, dass dann ein eigener Geheimdienst von den Amerikanern auf die Beine gestellt wurde und außerdem dementsprechend Gesetze geschaffen wurden, die das alles legitimierten. G10-Gesetz, was bekannt so lang ist, wollte ich zeigen, also mindestens so lang, wenn man es ausdruckt und dass sozusagen die Überwachung in Deutschland allgegenwärtig gewesen ist, all die letzten Jahrzehnte, in analoger Form natürlich zunächst, weil man dann Millionen von Briefen geöffnet hat in großen Briefzentren, nicht nur irgendwelche Kommunikation mit der DDR, auch innerdeutsche Briefe und wer hätte gedacht, eben, dass die Technik so toll fortschreitet, dass es dann irgendwann Internet und all diese Dinge gibt und dass man das dann nicht mehr auf dem analogen Weg, sondern alles digital machen kann. Insofern steht also die Überwachung in Deutschland eigentlich, wenn man das weltweit oder auch europaweit betrachtet, schon nochmal unter einem ganz besonderen Aspekt eigentlich und einen sehr einzigartigen Aspekt, denn hier wurde seit jeher eigentlich jetzt überwacht, also die letzten 70 Jahre. Ja, und das, was wir jetzt haben, ist eigentlich nur eine konsequente Fortführung von dem, was immer schon da war. Und das ist dem deutschen Bürger so eigentlich nicht klar und darüber wird auch nie gesprochen. Aber man sieht es, finde ich, sehr deutlich an den Reaktionen der Bundesregierung, als der NSA-Skandal hochkam, wie ruhig die alle waren und wie cool die alle waren, weil die davon natürlich wussten und weil klar ist, dass da Vereinbarungen seit 70 Jahren bestehen, dass die Amerikaner in Deutschland eben in der Form überwachen dürfen. Und sie dürfen es. Und niemand hat dagegen bisher was gesagt. Ja, und das ist per Vertrag geregelt. Deswegen wird es auch keine Änderung geben in nächster Zeit. Ja. Das dazu. Es gibt eine Installation über die Waldprotokolle, die ich dann später erst entwickelt habe. Das ist eine begehbare Installation aus 22 Kopfhörern, die dann im Raum hängen, sozusagen ein Wald aus Kopfhörern und auf jedem Kopfhörer ist dann eines dieser Waldprotokolle und da kann man hier durchgehen und sich die dann anhören. Und als Abschluss vielleicht noch ein letztes Waldprotokoll. Hoppala, das geht alles zu weit. Eigentlich müsste sich das abspielen. Mal gucken. Tut's nicht. Gut, dann haben wir ein technisches Problem. Weiß ich nicht, warum sich mein Protokoll hier nicht abspielt. Anyway, das war das zu den Waldprotokollen. Gibt es dazu noch eine Frage vielleicht, bevor ich weitermache? Ja? Jetzt läuft es doch. Ruhig. Also das letzte habe ich eben ausgewählt gehabt, weil es war so, ich habe ein paar Mal so ein großes Mikro in den Wald gehängt dazu sozusagen, mit dem man gar keine Aufnahmen machen konnte. Es geht damit gar nicht, aber als Provokation, weil ich sehen wollte, was ist denn, wenn das jemand sieht? Und das war eben jetzt eins hier von zwei Männern irgendwo im Schwarzwald, die das dann sahen und die dann gesagt haben, guck mal, da ist doch ein Mikrofon. Und der andere sagt, ja und? Und er sagt, ja, erstaunlich sozusagen. Und dann sagt er, komm, wir gehen weiter. Und das ist so bezeichnend einfach für das, was ja in der, was sozusagen in der Akzeptanz der Überwachung passiert. Man sagt den Leuten, hey, ihr werdet alle überwacht. Die Leute sagen, ja, und? Ja, gut, macht doch nichts. Ja, und das ist so eigentlich so ein Grundproblem. Und das hat sich eben mit diesem einen Protokoll so schön dargestellt. Ja. Und das führte dann dazu, dass ich eben weitergedacht habe, da gibt es eine andere Arbeit dazwischen, die lasse ich jetzt mal aus, weil es ja nicht um Chronologie hier geht. Es führte dazu, dass ich dann weiter nachgedacht habe, eben darüber, wie ich den Menschen diese Überwachung noch deutlicher und näher bringen kann. Und weil sozusagen mir die Reaktionen nicht gereicht haben und weil für mich das Thema natürlich auch als Künstler in meiner eigenen Auseinandersetzung noch lange nicht erschöpft ist und war. Und dann habe ich also nach Wegen gesucht, wie kann ich die Überwachung noch deutlicher machen oder wie kann ich das auch als Provokation noch mehr zuspitzen, um einfach deutlich zu machen, worum es da eigentlich geht. Und das Kunstexperiment 11 Tage ist dann eben Ergebnis dessen, wo ich einen Installationsaufbau bringen wollte, der sich mit einer Konsequenz der Überwachung auseinandersetzt. Weil ich wollte irgendwann mal einfach deutlich machen, es gibt auch Konsequenzen der Überwachung schon, weil die Menschen immer sozusagen in diesem Verhalten sind, naja, mich betrifft das ja nicht. Wenn die mich jetzt überwachen, ich merke ja davon gar nichts. Ja, das betrifft ja irgendwie andere, aber mich nie. Und ich wollte sagen, doch, es betrifft euch vielleicht doch. Und eine Zuspitzung der Überwachung ist natürlich der Einsatz von bewaffneten Drohnen. Es ist ganz klar, dass eben diese Möglichkeit der bewaffneten Drohne nur durch exzessive Überwachung überhaupt bestehen kann. Und dazu habe ich eben diese Installation entwickelt, die so aussieht, dass man hier so eine Kiste hat, die 1,50 x 60 x 60 cm groß ist und auf diesem Stahlgestell steht. Und das ist eine interaktive Installation, die nur durch die Partizipation der Rezipienten möglich wird. Also die ganze Kunst, die darin stattfindet, kann nur stattfinden, wenn möglichst viele Teilnehmer eben diesem Werk beiwohnen. Und in dieser Box, da lebte eben eine weiße Laborratte. Und die war durch einen Livestream sichtbar. Und das Ganze war im Grundaufbau so, dass es eben eine über das Internet steuerbare Waffe gibt, die eben vor dieser weißen Box angebracht ist. Und auf der Waffe haben wir eine Webcam und diese Webcam zeigt eben das eben gesehene Bild. Und das Ganze wird natürlich über einen kleinen Rechner gesteuert, der wiederum an einem Cloud-Server hängt, damit das im Internet überhaupt sichtbar ist. Und mir war es sehr, sehr wichtig, in dem Livestream diese Ego-Shooter-Perspektive zu zeigen, weil natürlich die Installation den Rezipienten sowohl in die Position des Überwachers wie auch des Drohnenpiloten bringen sollte. Also ich wollte den Rezipienten in so eine Art kritische Situation bringen, in der er in so einer ambivalenten Position steht des Entscheiders, des Überwachers, des Drohnenpiloten und diese typische Ego-Shooter-Perspektive eben entliehen aus diesen allseits bekannten Ego-Shooter-Spielen, wo man ja immer diese Szenarien hat, wo man vorne dann diesen Gewehrlauf oder Waffenlauf sieht, je nachdem, was man da gerade verwendet, um dann durch seine Szenarien zu gehen und da Monster oder auch virtuelle Menschen totzuschießen, wollte ich natürlich diesen Aspekt der Gamification, wie man das ja auch so schön nennt, eben in diese Installation mit hineinbringen. Die Webseite sieht so aus, ich habe jetzt kann es versuchen, noch mal kurz drauf zu gehen auf die Originalseite. Das Problem ist, dass ich den, sage ich jetzt vorneweg, Anfang dieser Woche den sehr teuren Cloud-Server gekündigt habe, den ich jetzt monatelang gemietet hatte, um den Livestream und die Funktionalität der Installation zu gewährleisten und jetzt auf einen sehr relativ schwachen virtuellen Server umgezogen bin, der das Livestream-Bild nur noch sehr artefaktartig jetzt im Moment darstellt, was ein bisschen schade für heute ist, aber für meinen Geldbeutel ganz gut. Es ist so, dass ich aber jetzt die Webseite schnell erklären will. Also man kann sich also hier einloggen. Man hat den Livestream so oder so, ob man sich einloggt oder nicht. Und wenn man sich einloggt, kann man die Kontrolle über die Waffe übernehmen und diese auch steuern und auch auslösen. Und es ist auch so, dass es eine Umfrage gab, ob die Ratte sterben soll oder nicht. Also ja, nein, egal. Darauf gehe ich später noch ein. Und dann gab es natürlich auch einen Blog, von dem viel Leute Gebrauch gemacht haben. Ich kann jetzt aber mal gucken, ob wir da auf die Webseite gehen können, mal eben. Also wir sehen schon, dass der Livestream läuft zwar, aber da sind diese Artefakte da am Laufen. Man sieht jetzt da also da in diese Kiste hinein. Ja. Da ist jetzt keine Ratte mehr drin. Die wurde entfernt und warum und wieso und unter welchen Umständen, darüber spreche ich nachher noch. Und hier wäre eben der Login. Kann ich mich jetzt einloggen und dann... Genau, und dann kriegt man hier dieses Fadenkreuz und mit diesem Fadenkreuz kann man dann mit der Maus oder auch mit dem Smartphone, das ist eine Responsive-Webseite, die sehr schön über das Smartphone läuft, die Waffe bewegen, was jetzt auch eben nicht läuft, weil der Server derartig lahm ist und wenig responsive ist, dass ich das jetzt leider nicht in dieser Form demonstrieren kann. Aber ich kann eventuell noch schnell zeigen, wie das ausgesehen hat. In dem Video, da gibt es eine Aufzeichnung von. Da fehlt jetzt zwar das Fadenkreuz, weil ich das Video über die Webcam eben nicht über dieses Interface aufgenommen habe, sondern indirekt, aber so war so der Eindruck eben, den man hatte, während dieser 11 Tage, die man da diesen Livestream sehen konnte. Also die Intention meines Projektes, wie ich vorhin schon ansprach, war eben auf die Folgen der Überwachung aufmerksam zu machen und die Konsequenzen zu zeigen. Und eben eine der klaren und deutlichen Konsequenzen ist eben der Einsatz von bewaffneten Drohnen. Und wie wir alle wissen, ist das nur deshalb möglich, wenn man sein Zielobjekt dementsprechend umfassend observieren kann. Das geschieht über Mobilfunkdaten und über Metadaten natürlich. Und es gibt auch irgendwie ein berühmtes Zitat von einem NSA-Mann, glaube ich, der gesagt hat, Metadaten töten. Und das ist eben der Fakt und eine sehr, wie ich finde, ja, perverse Zuspitzung und Konsequenz der Überwachung eben. Und der Aspekt der Gamification war mir so wichtig, weil er natürlich diese Schnittstelle und auch diese Problematik für den Menschen, der ja da immer noch im Moment, wo wir noch nicht autonome Drohnen im Einsatz haben, hoffe ich jedenfalls, also da tatsächlich ja noch Drohnenpiloten sitzen irgendwo mit Joysticks und die diese Szenarien haben, wie wir sie eigentlich von den Videospielen her kennen. Und nicht umsonst akquiriert zum Beispiel die Bundeswehr auf der Gamescom. Ja, was will die da? Ja, die Skills der Gamers sind offensichtlich die Skills, die eben die heutigen Soldaten brauchen. Und so liegt für mich zumindest dieser Aspekt der Gamification, der bedeutet, also spielerische Elemente in spielfremden Kontext einzusetzen, gerade in diesen Kriegseinsätzen oder in diesen militärischen Einsätzen bei Drohnen sehr, sehr nah beieinander. Und da wurde ich angegriffen von der Gamer-Szene auch, die gesagt haben, ach, das ist doch totaler Quatsch und wir spielen seit Jahren oder ich spiele seit Jahren und ich bin auch noch kein Amokläufer geworden, aber das ist natürlich eine Diskussion, die man mit jeder Droge aufführen kann, mit Alkohol, also jeder, der Wein trinkt, ist noch kein Alkoholiker, aber trotzdem führt der Wein zum Alkoholismus eventuell, je nach Persönlichkeitsstruktur und so behaupte ich eben auch, Gamification, nicht jeder, der Ego-Shooter-Spiele spielt, wird zum Drohnenpiloten oder zum, wie auch immer, Amokläufer, aber es ist halt doch ein ganz nahes Bild und eine nahe Schnittstelle, die wie wir auch eben an meinem Experiment gesehen haben, die Leute doch sehr animiert und zu einer Entfremdung und Hemmschwellensenkung einfach führt. Ja, ja, das ist die Diskussion, macht einer so, die Diskussion, ja, kann man führen oder nicht, es ist halt...
Es scheint ja darüber, dass wir das haben, die Altersfreigaben machen, und das dann hart ist, und
es ist auf jeden Fall eine Diskussion, es ist kein Fakt. Also was ich sage, ist auf jeden Fall ein Diskurs, der damit eröffnet wird, und kein Fakt. Kurz zur Technik, ist klar, der Livestream kam eben gleichgesetzt sozusagen mit der Überwachung. Also man konnte diese Ratte eben überwachen, das war ja auch das Opfer, sie war ja das implizite Opfer, und man konnte diese Ratte überwachen in ihren Lebensgewohnheiten, und die Beweglichkeit der Waffe oder das Interface, was eben über die Internetseite angeboten habe, war eben quasi die Schnittstelle eben zwischen Spiel und Realität, zwischen der Möglichkeit tatsächlich zu schießen. Also es ist so, dass die Installation tatsächlich funktioniert. Man kann auch wirklich auslösen. Es sind also drei Servomotoren angebracht, die für die Bewegung sorgen, und einer, der auch am Trigger von dieser Waffe ist, die man tatsächlich auslösen könnte. Mir ging es also darum, da einen möglichst authentischen Aufbau zu schaffen, und der existiert auch. Ja. Ja, sozusagen der Leitsatz meines Projekts war eben 11 Tage inszeniert den bewaffneten Drohneneinsatz und zeigt, was er ist, und die gezielte Tötung als Konsequenz der totalen Überwachung. Das ist natürlich auch provokant formuliert, aber es war mir natürlich schon sehr, sehr wichtig, das auch so zugespitzt in zwei Sätzen darzustellen. So, wie war der Ablauf des Projektes? Es ist so, dass das Projekt heißt deshalb 11 Tage, weil ich 11 Tage lang einen Countdown oben in der Webseite anzeigte, der eben herunterzählte und der sozusagen 11 Tage lang eine Diskussionsplattform geschaffen hat, während die Waffe eben inaktiv war, aber schon beweglich und ausprobierbar und im Einsatz war, eine Diskussionsplattform schaffen wollte, bis zu dem 11. Tag, an dem ich behauptete, dass eben die Waffe am 11. Tag scharf geschaltet würde und mit Munition befüllt würde und dass dann die Ratte über das Internet erschossen werden könnte. Und der erste Tag begann im Prinzip eigentlich viel, viel früher, als ich das vermutet hatte, weil ich die Presse vorinformiert hatte. Es war so, dass ich also an einem Samstag dieses Projekt starten wollte und dass ich an einem Donnerstag die Presse abends vorinformiert hatte, und dass das aber in sich dann so schnell entwickelte und so rasend entwickelt hatte, dass ich im Prinzip schon, als der Countdown überhaupt erst am Samstag begann, das Projekt schon eine Reichweite erreicht hatte, mit der ich so überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das lag maßgeblich einfach an den Medien, die ich gebraucht habe und die sehr, sehr gut mitgespielt haben. Also es war einfach so, dass die ersten Interviewanfragen schon am gleichen Abend eingetrudelt waren und ich am nächsten Morgen, am Freitag um 9 Uhr schon das erste Interview mit der Süddeutschen geführt hatte und es dann zu einer ganz, ganz starken Beschleunigung und Verbreitung gekommen ist, die bereits am Samstag schon einen Höhepunkt erreicht hatte, fast mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und mit den Medien habe ich natürlich gepokert sozusagen, weil sie waren mein Mittel, um überhaupt das Projekt zu verbreiten. Ich musste ja viele Rezipienten bekommen. Das Projekt konnte nur durch eine Partizipation von vielen Menschen funktionieren. Und die Medien haben mir also da beste Unterstützung geleistet und mich aber natürlich auch sehr gestresst, weil ich dann in eine Art, ich nenne das immer Pressemarathon gekommen bin und kaum noch Zeit hatte zum Essen und zum Trinken und Schlafen, weil es einfach wirklich ohne Unterlass einfach ich damit beschäftigt gewesen bin, Radioanfragen und Zeitungsinterviews und Fernsehinterviews zu machen, um dieses Projekt zu erklären und was ich da eben mit bezweckte und eben für Verbreitung zu sorgen. Und habe ich mal ein paar Zahlen dargestellt, wie sich das so entwickelt hatte. Also der Donnerstag ist dieses ganz flache Paketchen da unten, in dem ich einfach nur mal Informationen bringe. Und am Freitag hatte sich das bereits auf 4.600 Hits hochgestiegen und ist dann schlagartig eben auf 32 Zugriffe gekommen und hat sich am Sonntag auf 34.000 und dann ein bisschen abgeflacht. Es waren eben circa 100.000 Hits in 5 Tagen. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele es wirklich waren, weil ich auch durch die Zusammenbrüche, die der Server immer hatte, durch zu viele Zugriffe, auch durch DDoS-Attacken, diese ganzen Zahlen ein bisschen vage sind. Aber was ich weiß, ist, es waren auf jeden Fall die 100.000, die da drauf waren. Und das war ja schon für mich mehr, als ich erwarten konnte. Zeitgleich mit der Verbreitung durch die Medien haben natürlich auch die sozialen Netzwerke reagiert, beziehungsweise die Menschen da drin. Und es hat also rasende Verbreitung und in allen möglichen Diskussionsforen gegeben, in den Zeitungen, in Facebook, in Twitter und in Reddit und wie die alle heißen. Und da haben sich die Leute also genauso in dieser Geschwindigkeit mit beschäftigt und das weltweit, was sehr interessant gewesen ist und nicht nur auf den deutschen Sprachraum beschränkt. Doch, die ist auch auf Englisch, doch, beides, doch. Und die war auch so schön programmiert, dass wenn jemand mit englischem Browser zugegriffen hat, das auch gleich die englische Seite gezeigt hat. Durch die sozialen Medien eben und durch diese Schnelligkeit der Verbreitung, das war wirklich in weniger als 12 Stunden, hat sich also ein veritabler Shitstorm dann entwickelt, der sich in allen Kanälen geäußert hat, also sowohl auf den öffentlichen Plattformen wie auch in E-Mails an mich persönlich. Hier so ein paar schöne Beispiele. Florian Mehnert, ich hoffe, Sie werden eines Tages erschossen. Das war eine Twitter-Mitteilung. Crash against the wall, asshole. You are fucking piece of shit, get hit by a bus. Wo finde ich, da steht, da fehlt das Ich, aber das liegt an der Kopie. Ich glaube, der Künstler braucht eine Kugel durch den Kopf oder Disgusting Pervert. Also es gibt unzählige Beispiele, wo ich hier noch ein paar herausgegriffen habe. Auch Leute, die Geld geboten haben tatsächlich, wer dir dein geschissenes Gehirn rausbrüllt, bekommt 700 Euro. Und Tu mérites de crever, also das ist... Also wirklich eine schwierige Sache, wie man mit so einem Shitstorm umzugehen hat. Am Anfang schaut man sich diese E-Mails zum Teil noch an, die man da bekommt und schüttelt den Kopf. Und mit der Masse und der Beständigkeit sozusagen, die ja auch irgendwo charakteristisch für einen Shitstorm ist, wird das natürlich schon zu einer Belastung, der man sich nicht so ganz entziehen kann. Also man hat das schon sehr versucht, von mir abzustreifen, aber es ist doch so, dass man... tatsächlich unter eine Art psychischen Druck gerät. Was ich ganz interessant finde, weil ich mich vorher natürlich mit dem Shitstorm noch nie so beschäftigt hatte und mir auch nicht klar war, dass dieses Projekt einen derartigen Shitstorm erzeugen würde. Ja, ja, he should be killed instead und so weiter. Also der Shitstorm äußerte sich dann auch in 6 internationalen Petitionen, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr, aber es sind auf jeden Fall die, die man mal so finden kann mit 35 Unterzeichnern. Und was daran interessant ist an den Petitionen, ist, dass man da sehen kann, woher die Leute kommen. Also ich konnte das an den E-Mail-Adressen zum Teil auch, aber da ist es so, dass die Leute eben eingetragen haben oder eintragen mussten, aus welchen Ländern sie kamen oder aus welchen Orten sogar. Und das haben die auch gemacht und dadurch gab es ein ganz schönes Abbild eigentlich, welchen Spread dieses Projekt erreicht hatte und es war eigentlich die ganze Welt. Also es kam die Reaktionen eben nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern sie kamen von überall her, aus Südafrika, aus England. England war klar, weil ich mit BBC und Mirror und Times Interviews geführt hatte, aber eben auch USA und auch Australien. Und das war doch erstaunlich eben, dass diese Thematik offensichtlich eben keine deutschsprachige oder deutschinterne war, sondern doch offensichtlich eine Thematik, die weltweit Menschen hinterm Ofen vorgeholt hat. Es gab auch positive Reaktionen, Gott sei Dank, die natürlich naturgemäß viel weniger lautstark und auch in der Menge der Reaktionen viel, viel, viel kleiner, viel, viel weniger waren, aber es gab sie auch an mich persönlich und das hat natürlich auch ganz gut getan, dass ich so irgendwo gesehen habe, naja, es passiert auch. Es gibt auch ein positives Feedback. Dann habe ich einfach ein paar Sachen zusammengeschrieben, die so kamen. Finde die Aktion super, Menschen werden nachdenklich und so weiter. Solche Leute werden dringend gebraucht. Vielen Dank für Ihre provokanten Arbeiten. Und eine ganz, ganz schöne, finde ich, rührende Postkarte, die mir jemand aus dem Dorf, in dem ich lebe, eingeworfen hat. Hallo Herr Mehnert, wir finden Ihre Aktion 11 Tage gut und mutig, die Reaktion im Internet zum Zavonlaufen, nur wohin? Ja. Ganz süß, so mit ein paar Kühen drauf und so. Also, Es war also durchaus so, dass eine Menge Menschen dieses Projekt auch verstanden haben. Man hat es auch ganz gut manchmal gesehen in den Kommentarforen der Zeitungen, wo immer wieder, wenn diese ganzen Beschimpfer und Kritiker, wo die immer wieder auch von sozusagen zur Vernunft aufrufenden Menschen dazwischen irgendwie angesprochen wurden, zu sagen, jetzt hört doch mal zu und das geht doch darum und es geht doch hierum. Und das war irgendwie ganz interessant zu sehen, dass also da eine wirkliche Versuch auch von vielen der Gegenbewegung gewesen ist, um sich gegen diesen Shitstorm zu stemmen. Es ist eben auch so, dass dieser Shitstorm einem zwar das Gefühl gibt, dass die ganze Welt gegen einen steht, aber wenn man dann die Zahlen einfach mal, die paar Zahlen, die ich habe, eben auf diese 100.000 Zugriffe, wenn man die einfach versucht mal darzustellen, dann wird das eigentlich deutlich, dass ein Shitstorm eigentlich nur ein Abbild von einer sehr kleinen Menge von Menschen ist. Ja, wenn ich also diese 100.000 Zugriffe hatte und mir da etwa 450 E-Mails persönlich geschrieben wurden und nochmal 35.000 Menschen Petitionen unterzeichnet haben, dann habe ich eigentlich noch 64.550 übrig, die sich nicht geäußert haben, zumindest auch nicht negativ, weder das eine noch das andere. Da weggelassen sind natürlich die unzähligen Twitter- und Facebook-Kommentare und all das. Das ist unzählbar, aber es ist eine Riesenaufgabe, das zusammenzufassen. Also ich kann mich ja nur, um seriös zu sein, auf diese paar Zahlen beziehen. Aber da sieht man schon, dass also ein Shitstorm, auch wenn er sehr, sehr lautstark ist, nicht unbedingt die Realität abbildet, der Reaktion und des Publikums. Ja. Die Rolle der Umfrage war für mich eigentlich auch eine ganz spannende und eine ganz wichtige, denn die hatte immerhin 15.950 Teilnehmer. Und es ist klar, dass natürlich die Mehrzahl der Leute gesagt hat, ja, die Ratte soll am Leben bleiben. Immerhin haben 18,6% gesagt nein und egal 7,7%. Mir persönlich war jetzt auch die Umfrage in ihrer Grundergebnisstruktur eigentlich nicht so wichtig. Worum es mir ging, war eine Selbstwirksamkeit und eine Einflussnahme für die Rezipienten anzubieten. Ja. Ich musste die ja auch animieren, mitzumachen. Und ich wollte natürlich, dass die sozusagen in ihrer Partizipation auch einen Sinn sehen. Und ich habe auch nie davon gesprochen, dass diese Umfrage irgendeinen Einfluss nehmen würde auf den Verlauf des Projektes. Aber es ging mir einfach darum, eben dann Angebote zu machen, die Menschen eben partizipieren lassen und eben auch zu sehen, wie viele machen das überhaupt. Und ich finde, mit 16.000 Teilnehmern ist das schon ganz gut. Ja, und ganz spannend auch, dass so viele Leute da doch geklickt und mitgemacht haben. Es gab auch Reaktionen der Behörden wieder. Diesmal in sehr verschiedener Form und sehr vielfältig. Zum einen der örtlichen Polizei, die am Samstag, also als das Projekt gerade in seinem Countdown gestartet war, vorbeischneiden und natürlich sehen wollten, was ich da für eine Waffe habe. Das war für mich klar und verständlich, dass die kommen würden. Damit musste ich rechnen. Also wenn ich da so rausbesaune, ich habe da eine Waffe und da kann man schießen und so weiter, dann ist klar, dann kommt die Polizei und will natürlich gucken, hat er einen Waffenschein oder was hat er da überhaupt. Ja. Was ich da de facto hatte, war eine Paintball-Waffe, die man mit 18 Jahren ja besitzen darf, die mit 200 Bar Luftdruck betrieben wird und die auf jeden Fall gereicht hätte, um die Ratte damit zu töten. Kein Problem. Also auf einer 1,50 Meter tiefen Kiste eine Paintballwaffe mit 200 Bar Luftdruck und einer dementsprechenden Gummikugel. Es gibt auch so Projektile eben aus Gummi, so wiederverwertbare Paintballs. Man muss da gar nicht nur an diese Farbpatronen denken. Es gibt die auch in Hartgummi. Hätte das die Ratte nicht überlebt, das ist klar. Ja, aber die Polizei konnte da also zumindest gegen meine Waffe nichts sagen und gegen die Ratte konnte sie auch nichts sagen, gegen die Rattenhaltung auch nicht, weil die hatte ja ein ziemlich großes Gehege und die hatte frisches Wasser und die hatte Essen und die hatte ein Häuschen. Also die wurde also nicht gequält und da sind die dann also wieder abgezogen dann, weil sie sich haben das in Augenschein genommen und haben gesagt, ja okay, und sind dann wieder verschwunden. Es war dann so, dass es unzählige Anzeigen in Deutschland gegeben hat. Ich habe die Zahl der Anzeigen kenne ich gar nicht, aber es müssen viele Hunderte gewesen sein, weil sich die Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland damit beschäftigt haben und die Akte, die dann der Anwalt, der das für mich ganz toll herausgeholt hat, bei der Staatsanwaltschaft die Akten geholt hat, war dann auch überrascht und ich war auch überrascht, dass die Akten 380 Seiten dick ist. Also die allein über das Projekt 380 Seiten dicke Akte wurde erstellt aus eben Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland, die sich dann nachher konzentriert haben in der Staatsanwaltschaft in Freiburg, weil die halt für mich zuständig ist. Es ist dann aber so, dass eben man, wenn man ja erstmal in diesem Ermittlungsverfahren ist, was jetzt da natürlich auch wieder in Gang gesetzt wurde, man damit als Betroffener erstmal gar nicht informiert wird. Also ich wurde in diesem Fall nicht informiert. Interessanterweise bei den Wahlprotokollen bekam ich dann noch eine Vorladung zur Polizei, in diesem Fall keine mehr. Also obwohl da viel mehr passierte und viel mehr im Untergrund schon gelaufen ist, kriegt man das also als in Ermittlung stehende Person erstmal gar nicht mitgeteilt. Ja. Was aber passiert ist, ist dann ein paar Tage später, an einem Mittwoch, und da war das Projekt dann eben 6 Tage alt, da tauchten Beamte in Zivil bei mir auf, 3 Beamte in Zivil, und hatten keinen Durchsuchungsbefehl und auch keine rechtliche anderweitige Handhabe gegen mich, haben mich aber zum Gespräch gebeten. Und ich habe dann natürlich überlegt, rede ich jetzt überhaupt mit denen oder rede ich nicht, aber es ist immer gut eigentlich zu kooperieren. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir sprechen. Es war dann so, dass dann noch ein Kamerateam zeitgleich da war und das wurde dann sehr rigoros von diesen Herren in die Schranken gewiesen und weggeschickt. Also die hatten schon das ziemlich aggressives Auftreten. Und es war ein Kriminaloberkommissar irgendwie in Zivil und ein Dezernatsleiter des Landratsamtes in Freiburg und noch ein Veterinärsamtsarzt. Und dann haben die also auch diese Installation in Augenschein genommen, sehr kritisch, und der Amtsarzt hat da immer gesagt, naja, die Ratte, und die, da geht es ja gar nicht so gut, und die hatte da gar keinen Kompagnon und so, und haben das versucht, so ein bisschen Druck auf mich auszuüben. Und dann haben wir uns also zusammen hingesetzt, und dann haben die also sehr klar und deutlich gesagt, Herr Mehnert, wir haben im Moment jetzt noch keine rechtliche Handhabe gegen Sie, aber bei uns ist die Hölle los. Wir kommen überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Wir haben vor lauter Presseanfragen und vor lauter Anzeigenbearbeitung sozusagen nichts anderes zu tun, als mit Ihrem Projekt uns hier rumzuschlagen. Und wir möchten, dass das aufhört. Und wir bitten Sie, das Projekt zu beenden. Ja. Und ich habe mit dann natürlich nicht sofort Hurra gesagt und gesagt, ja, ich beende das Projekt, klar, und schön, dass Sie hier sind. Das entwickelte sich dann schon die Diskussion darüber, und die hatten halt sozusagen ein ganz gutes Argument in petto, dass nämlich dieses war, dass ich 2 Tage zuvor bei der Polizei, bei der örtlichen Polizei Personenschutz und Objektschutz beantragt hatte, weil ich mich aufgrund dieser ganzen Morddrohungen, die da im Internet eben gegen mich gerichtet wurden oder auch an E-Mails persönlich, nicht mehr sicher gefühlt habe. Das ist schon wirklich so, dass man irgendwann mal da ein Problem bekommt, wenn man dann aus dem Haus geht, dass man denkt, naja, und auch nicht mehr gut schläft. Ja, und das führte dazu, dass ich Personenschutz beantragt hatte. Das war natürlich der Hauptargumentation, dass sie gesagt haben, naja, es geht ja auch um Ihre Sicherheit, Herr Mehnert. Ja. Sie haben mir dann aber sehr unmissverständlich klargemacht, und das ist da auch ein Punkt gewesen, der für mich sehr, sehr unangenehm geworden ist. Sie haben gesagt, schauen Sie, Herr Mehnert, und wenn Sie jetzt nicht kooperieren, dann finden wir was gegen Sie. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Ja, und das hat mich auch nachdenklich gemacht, weil da hat man das Gefühl, man betritt so eine Art rechtsfreien Raum. Ja, da denkt man, man hat irgendwelche Rechte und man kann sie schützen. Und dann kommen Zivilleute und die sagen, wir haben nichts gegen dich, aber pass mal auf, wir finden was gegen dich. Das ist schwierig. Inwiefern das eine leere Drohung gewesen ist oder inwiefern das dann weitergegangen wäre, das weiß ich nicht. Denn ich habe dann tatsächlich beschlossen, das Experiment am 6. Tag zu beenden. Allerdings nicht wegen dieser 3 Leute jetzt ausschließlich. Es war so, dass ich am Sonntagabend schon mit dem einzigen Mann, der noch wach gewesen ist, nachts um 4, weil ich nicht schlafen konnte, das war mein Programmierer in Amerika, mit dem ich zusammen dieses ganze Interface programmiert hatte, mit dem ich da schon gesprochen habe, ziemlich lange, und eben gesagt habe, Brent, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann oder wie lange ich es auch aufrechterhalten will, das Ganze, weil eigentlich der Zenit erreicht war. Also noch mehr Presse konnte ich nicht kriegen. Noch mehr Aufruhr konnte ich nicht schaffen. Die Welt hat darüber diskutiert. Die paar Fernsehsender oder Artikel mehr oder weniger hätten das Projekt auch nicht mehr zu seinem Ziel geführt, als es schon war. Und so war also für mich eigentlich schon am Sonntag, bevor also ich auch Personenschutz beantragte und bevor die Zivilpolizei da vorbeikam, waren also schon die Überlegungen, wann werde ich das Projekt beenden, und es war für mich klar, 11 Tage werde ich das nicht durchhalten mehr. Ja, also es war klar, dass ich irgendwie Mitte der Woche, Ende der Woche das Projekt vorzeitig beenden würde, und es war einfach dann sinnvoll, dann kamen eben die Zivilpolizisten und ich hatte das soweit alles eigentlich ausgebaut und erreicht, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich beende das Projekt jetzt vorzeitig, und es war diesen Zivilleuten wahnsinnig wichtig, dass sie also die Ratte kriegen. Ja. Und die hatten auch schon einen Käfig dabei und der Veterinäramtsarzt hatte alles schon da sozusagen fest eingerichtet, und ich habe dann also diesen Behörden am 6. Tag, am Nachmittag, diese Ratte übergeben. Ja. Ausgeliefert, freiwillig übergeben, im Übrigen, freiwillig übergeben. Also sie hatten nicht, die hatten keine Möglichkeit, das zu konfiszieren oder sowas. Aber es schien mir halt einfach angebracht, wenn ich das Projekt beende, die Ratte dann auch tatsächlich den Behörden zu übergeben. Das hatte für mich dann auch wirkliche Sicherheitserwägungen, weil natürlich die Ratte war für die Leute eben der Fokus oder auch eben der Anstoß, und ich wollte nicht, dass bei mir eingebrochen wird oder man mich irgendwo dann doch hinterm Supermarkt erschießt, weil ich da diese Ratte noch habe. Ja, und in dem Moment, und das Landratsamt hat dann auch gesagt, wir geben eine Presseerklärung heraus, wenn wir die Ratte haben, dass wir die Ratte haben. Ja. Das war so der Deal auch. Ja. Die haben also gesagt, wenn du uns die Ratte übergibst, dann...
Das ist doch eine Landratsratte.
Dann geben wir eine Presseerklärung international raus, dass wir die Ratte haben, und dann hast du sie ja nicht mehr und vielleicht geht es dir dann sicherheitstechnisch besser. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir dann so. Ja.
Ich habe auch keinen Personenschutz.
Ne? Für wen? Für die Ratte?
Für beide. Für den Beantragten und für die
Ratte. Ja doch, ich hatte Personenschutz. Die Polizei ist Streife gefahren. Doch, doch. Haben sie schon gemacht. Die sind Streife gefahren, aber es war natürlich jetzt nicht die höchste Stufe. Es gibt ja da mehrere Stufen bis hin zur Begleitung, wenn man aus dem Haus geht, dass einem einer folgt oder das Auto hinterfährt, noch ein Zivilwagen hinterherfährt oder so. Also in dieser Form habe ich den Personenschutz nicht gekriegt, wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Aber es war so, dass sie dann vor meinem Haus schon mal Streife gefahren sind nachts. Ja, das schon. Ja, die Rolle der Ratte eben und auch die Frage, die natürlich viele Kritiker gestellt haben, war die Fokussierung auf die Ratte nicht nachher eigentlich eine Problematik von Sender-Empfänger, die du da erstellt hast? Also kam es nicht zu einer Überlagerung deiner Intention, weil sozusagen die ganzen Shitstormer und Kritiker immer nur diese Ratte gesehen haben und eigentlich das eigentliche Projekt nicht mehr vor lauter Ratten gesehen haben? Dazu muss ich natürlich auf die Rolle der Ratte nochmal eingehen, die ganz klar als Auslöser und als Aufmerksamkeitsauslöser für Emotionen da war. Und die natürlich eine Art Identifikation sozusagen als Opfer bei den Rezipienten hervorrufen sollte. Und das hat ja auch wunderbar geklappt. Also ich brauchte ja irgendwas, irgendein Medium sozusagen, das bedroht war, weil ich ja eben auf bewaffnete Drohnen aufmerksam machen wollte. Und ich brauchte was, was emotionalisierend für die Leute sein konnte, damit die da auch drauf anspringen. Denn ohne Rezipienten und ohne Teilnahme, ohne Partizipation wäre das Projekt ja nicht das gewesen, was es sein sollte. Und das hat eben, wie man sieht, mit der Ratte wunderbar funktioniert. Ja? Und der Shitstorm eben, wo ich gesagt habe, dass er kein Abbild der Wirklichkeit darstellt, stellt aber eines dar, und das ist das Partizipationsbedürfnis. Ja, und für mich ist das so, dass der Shitstorm also keineswegs die reine Verunglimpfung meiner Person war oder ist oder auch des Projekts, sondern dass er vor allem einfach zunächst eine Reaktion überhaupt ist. Und zwar eine sehr, sehr starke Reaktion. Und so muss ich, wenn ich das aus der künstlerischen Sicht betrachte, kann ich damit sehr glücklich sein, weil wenn man ein Kunstprojekt schafft, das so starke Reaktionen hervorruft, auch wenn es Reaktionen in dieser Form zum Teil waren, ja, dann ist das aber eine Partizipation. Das heißt, die Leute haben reagiert, sie haben nicht mit den Schultern gezuckt und sind einfach dran vorbeigegangen, sondern sie blieben hängen und haben gesagt, verdammt nochmal, das regt mich unglaublich auf. Und das ist natürlich aus künstlerischer Sicht, ist das eigentlich genau die Reaktion, die man braucht. Man muss ja sozusagen darauf bauen, überhaupt über sein Projekt aus sozusagen zu transzendieren und herauszusteigen aus den Inhalten, die man da hat, in die Köpfe der Menschen. Und das ist durch den Shitstorm in jedem Fall passiert. Ja. Also, um die Frage zu beantworten, ob es durch diese Fokussierung zu einer Überlagerung der Intention gekommen ist, ich denke, nein, es kam überhaupt nicht zu einer Überlagerung der Intention. Das Problem ist einfach nur, dass die Tragweite und die Auswirkungen dieser Drohnenkrieg-Problematik vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist und auch als Unrecht überhaupt nicht bewusst ist. Und dass dann natürlich für die in erster Linie bei diesem Projekt zunächst die Rettung dieser Ratte als Reaktion oder als Handlung lohnenswerter erschienen ist, offensichtlich als überhaupt mal über die Grundproblematik nachzudenken und zu diskutieren, was denn sozusagen in transformatorischer Form oder in transzendenter Form eben dieses Projekt aussagen sollte. Das Interessante daran ist ja auch das ambivalente Verhalten der Rezipienten, die zwar einerseits die Ratte retten wollten, dafür aber den Künstler erschießen wollten. Ja? Und das sozusagen in dieser Ambivalenz auch irgendwo eine tiefenpsychologische Problematik für mich dargestellt ist, die wie eine Art Übersprungshandlung funktioniert hat. Ja. Die Menschen waren ja hilflos. Also die sahen diesen Installationsaufbau und die offensichtlich bedrohte Ratte und es war für die ja unausweichlich, dass diese Ratte nach 11 Tagen sterben würde. Das war für die vollkommen klar. Die haben ja auch quasi schon eine Realität antizipiert, die gar nicht da war. Die haben ja vorweggenommen, dass also in 11 Tagen diese Ratte da zerfleddert in dieser Box liegen wird. Das war für die ja klar. Da gab es also kein Ausweichen. Das hat niemand angezweifelt von diesen ganzen aufgeregten Kritikern. Es gab natürlich eine Menge Leute, die in den Foren gesagt haben, na, der wird die Ratte nie erschießen, das macht ja gar keinen Sinn und so weiter. Es gab natürlich eine Menge Menschen, die das durchschaut haben und die gesagt haben, oder die auch aufs Milgram-Experiment, was ich ein bisschen fehl am Platz finde, weil das eigentlich ein bisschen was anderes war, hingezielt hatten, aber zumindest da Parallelen zogen und also durchaus gesehen haben, dass die Ratte nicht sterben wird. Im Übrigen hätte ja auch keiner abdrücken müssen, ganz abgesehen davon mal. Die Petitionsunterschreibern-Aufrufe, die haben sich wahnsinnig gefreut. Die haben also Victory geschrien und waren also überzeugt, dass ihre 35.000 Unterschriften, dass die Ratte gerettet hatten und das Projekt zerstört hatten und waren also sehr, sehr zufrieden damit. Ja. Und der Shitstorm ebbte dann auch ab. Also es gab noch einige Nachschimpfer, die gesagt haben, ja, und ich weiß gar nicht mehr, ich schieße dich trotzdem tot, auch wenn die Ratte jetzt weg ist, weil du bist trotzdem ein Mörderer und so weiter. Ja. Aber es ebbte dann schon nach ein paar Tagen dann ab. Also es hat die Menschen dann auch nicht mehr beschäftigt, was aber auch medientypisch wieder ist. Also dass schnell was hochkocht und das schnell wieder vergessen ist und dann wendet man sich dem Nächsten zu. Gab, glaube ich, ein paar Tage später gab es diesen Selbstmordattentäter, der da mit dem, der deutschen Fluglinie, weiß ich nicht, da von Barcelona nach Hause da gegen den Felsen gecrasht ist. Und das war dann das nächste Event und dann haben die Leute da hingeguckt. Also mein Glück, dass er das ein paar Tage später gemacht hat und dann nicht von meinem Projekt abgelenkt hat. Also es ist so, dass meine Interpretation auch die ist, dass die Menschen sozusagen kapitulieren vor einer Komplexität unserer Realität, deren Durchdringung immer schwieriger wird. Wir haben also so einen Informations-Overflow, wir haben so viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen und wir kriegen so viel Input, dass es für viele, viele Menschen immer schwieriger wird, das auch zu durchdringen. Und wenn dann jemand kommt, wie ich, mit so einem Kunstprojekt und dann auf eine Thematik aufmerksam macht, die die Leute zwar sicherlich schon mal irgendwie gehört haben, wo sie aber auch nicht, auch keinen Zugang zu finden können, wie man sich dagegen denn jetzt wehren kann. Ja, an wen wende ich mich denn da jetzt? An die Regierung oder an das Militär oder an meinen Abgeordneten oder die also sozusagen kapitulieren vor dieser Wirklichkeit und dann ihnen nichts anderes übrig bleibt, als auf diese Ratte zu fokussieren und auf den Künstler zu schimpfen, weil das natürlich der erste und direkte, einfachere Weg ist. Da ist ein Mann, der hat einen Namen, der bedroht eine Ratte, der Idiot, spinnt er denn? Und dann müssen wir die doch retten. Und dann haben die das Gefühl, sie haben was getan, haben eine Petition unterschrieben, haben gehandelt und auch wenn sie dann sozusagen die eigentliche Problematik verdrängt haben, aber das ist auch so ein Aspekt, der bei den Waldprotokollen auch schon war. Die Leute haben immer darüber diskutiert, darf der Künstler jetzt im Wald abhören? Die haben nie darüber diskutiert, ja, was passiert denn eigentlich? Also diese Kritiker, diese sozusagen Ausblender. Ja, und das sind Verdrängungsprozesse, die die Menschen machen müssen offensichtlich, die ihnen eigen ist, vor tatsächlichen Problematiken die Augen zu verschließen, um dann auf Parallelsituationen eben zu kommen und sich dadurch sozusagen von der eigentlichen Problematik abzulenken und dann meinetwegen jetzt halt eine Ratte zu retten oder sowas. Ja. Ich finde es also verständlich und ich denke, dass, was für mich eben sehr, 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 sehr wichtig als Ergebnis dieser Sache ist, eben, dass die Menschen eben überhaupt reagiert haben in dieser Masse. Und daran sieht man eben das Partizipationsbedürfnis und das ist wiederum für mich als Künstler eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach natürlich ein ganz, ganz wunderbarer Aspekt. Und ich habe ein Zitat in dem Blog gefunden, wo jemand das eben so klar erkannt hat, der gesagt hat, an act of protest will contribute the work. We are the work. Und das ist das eben. Die Leute sind die Arbeit gewesen. Ja? Und jede Reaktion, die sie gebracht haben, hat diese Arbeit unterstützt. Egal in welcher Richtung. Ob sie nun geschimpft haben oder ob sie Bravo gerufen haben. Ja? Aber eben jede Form der Unterstützung, egal in welcher Form, hat dieses Projekt zu dem gemacht, was es ist. Und das war mein Ziel. Ich wollte die Leute mit einbinden und ich wollte die Rezipienten zum Teil dieses Projekts werden lassen. Und das ist eben das Wunderbare, was an diesem Projekt für mich als Künstler eben herausgekommen ist, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ja. Die abschließende Frage, die man noch stellen kann dazu, ist natürlich, ja, und was bringt das jetzt alles? Hast du jetzt zwar ein tolles Kunstwerk gemacht vielleicht und bist als Künstler glücklich, dass also Menschen sich da mit deiner Kunst auseinandergesetzt haben, aber du hast ja politische Kunst gemacht und kann deine Kunst überhaupt was bewegen? Kannst du damit überhaupt irgendwas erreichen oder ist das eigentlich nur Belustigung und irgendwie Stoff für die Feuilletons in den Zeitungen? Ich denke ja, ich kann damit tatsächlich was bewegen. Und es ist so, dass die politische Kunst einen anderen Zugang zu politischen Themen bieten kann, als wir den normalerweise haben über den kognitiven und reflektorischen, sage ich mal, diskutierenden Ansatz in irgendwelchen, meinetwegen Gesprächskreisen oder Diskussionsforen oder eben den Zugang, den man so normalerweise in politische Problematiken findet, eben über das Gespräch rein intellektuell. Und die Projekte, die eben ich gemacht habe mit den Wahlprotokollen und auch Menschentracks ist eine Videoinstallation aus 42 Videos, die aus gehackten Handys kommen. Das heißt, ich habe also damals mit Hackern zusammengearbeitet, die Kameras von Handys eingeschaltet hatten und mir damit Video-Footage geschaffen haben. Und aus dieser Video-Footage aus fremden Smartphones habe ich eine Installation gemacht, ja, die man jetzt im Pfeffikon übernächstes Wochenende sehen kann, übrigens in der Schweiz, in der Stiftung. Und aufgrund des Feedbacks, das ich natürlich auch in Gesprächen geführt habe oder in E-Mails oder auch natürlich durch die Medien, die sozusagen mein Werk ja unterstützt haben oder auch über Berichte, die sie gemacht haben, sehe ich schon, dass es eben auch einen emotionalen Zugang und sozusagen ein nicht über das sofort sozusagen Kognitive geben kann und dass der funktioniert, weil ja schließlich Reaktionen kommen. Und es gab eine Menge Menschen, die gesagt haben, Herr Mehnert, Sie haben mich sehr zum Nachdenken gebracht, vielen Dank dafür. Ja. Und ich bin überzeugt, dass eben die politische Kunst in der Form, wie ich sie zumindest mache, eine sehr, sehr große Kraft hat und sehr viel bewegen kann, weil sie eben auf einer ganz anderen Ebene funktioniert als eben die Ebene, die wir sonst so in der Diskussion finden. Ja. Deswegen hören wir nicht auf zu diskutieren und ich sage vielen Dank soweit.